BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und herzlich willkommen, sagt heute wieder die Edith Schuhwalter. Und mir gegenüber sitzt schon der Waldwulfe Wolfgang Schreil, der Naturversteher aus Bodenmais im Bayerischen Wald. Servus Wulfe, schön, dass wir mal wieder beieinander sind.
Servus Edith, schön, dass ich da sein darf. Schönen Grüß an alle Hörer. Vielen Dank.
Ich freue mich auf 2 Stunden voller wahrer Geschichten aus dem Bayerischen Wald mit dir. Wir werden von Eulen und von Orchkatzel hören, vom Habicht, vom Hirsch und vom Luchs natürlich. Also lauter Viecher, die du buchstäblich aus nächster Nähe kennst und verstehst. Das ist das, was ich am meisten bewundert. Ich habe die Ehre, heute mit dem Wolfgang Schreil, dem Waldwulfe, rund um Bodenmais. Wulfe, bist ja du als Naturführer bekannt, als einer, der wo interessante Vorträge macht, aber auch als einer, dem man junge Orchkatzel bringen kann, die wo vom Nest rausgefallen sind oder einen verletzten Vogel oder einen Hase. Du hast ja jede Menge Viecher schon aufpeppelt. Hast du schon mal grob überschlagen, wie viel das da zusammengekommen in all den Jahren?
Oh, nein. Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber wir haben ein Jahr Zeit. Das heißt, also, was in einem Jahr war, da waren es 68. Also in einem Jahr drin. Und das, wenn du keine Auffangstation hast, so wie ich das habe, das heißt, also privat, ja, das machst du. Das heißt, also in der eigenen Wohnung oder um einen Bauwagen, ist das dann schon hart an der Grenze. Also ist einfach eine Kapazitätsfrage noch.
Also ja, das ist ja ein Haufen Arbeit. Das sind ja hauptsächlich Jungtiere wahrscheinlich,
ja, ja,
oder?
Ja, ja. Ja, haben wir aber, glaube ich, schon mit drüber geschmerzt. Die meisten brauchen, sagen wir mal, 50% brauchen gar keine Hilfe. Das ist immer das ein bisschen problematisch an der Sache. Das heißt also, ich glaube, da spreche ich vielen Wildauffangstationen oder anderen Menschen, die was sowas machen. Ich meine, ich bin ja nicht der Einzige, ich bin ja schon der kleine Teil unter den ganzen vielen Menschen, die sowas machen, aus der Seele. Weil ja ganz viele Menschen pflücken mehr oder weniger irgendwelche Tiere, die, wo es gar keine Hilfe nicht braucht. Ein klassisches Beispiel dafür war zum Beispiel der junge Feldhase, weil der Feldhase bis heute ob einer verwechselt wird mit einem Kaninchen. Mhm. So ist also mit den Stallhasen, so wie wir in Bayern sagen, Stallhase, was ja völlig falsch ist. So ist also vom kleinsten Witter bis zum größten belgischen Riesen haben sie alles Kaninchen und durch das kommt eine Verwechslung zustande. Ne?
Kaninchen sind die, grob gesagt, mit den kurzen Ohren?
Und ja, das brauchst du nicht. Das kannst du eigentlich auch nicht über einen Kamm scheren, weil das ist alles ein wenig eine schwierige Sache, weil es gibt da die Kaninchen, die Stallkaninchen, also die Riesen, die deutschen Riesen haben da riesige Riffe.
Also, ja.
Also das nützt jetzt gar nichts.
Aber sie leben jedenfalls in einem Bau,
genau, die Kaninchen. Genau, das ist tatsächlich das Wichtige. Die leben in einem Bau und die kommen nackt und blind zur Welt und hilflos. Und der Hase, das ist also dem, was man draußen im Feld sieht, der Feldhase, der kommt da voll entwickelt auf der Welt. Das heißt also, wenn irgendwo ein Hase irgendwo in einer Wiese drin liegt und duckt sie vor dir und ist noch für deine Augen ziemlich klein, dann braucht er keine Hilfe. Das heißt also, er liegt genau da richtig, der hat keinen Bau nicht. Aber ja gut, das ist halt manchmal so. Im Zweifelsfall, sage ich dann am Schluss vielleicht doch, lieber einmal zu viel helfen.
Und bei den 68, was ist da die größte Tiergruppe? Was kommt da am häufigsten?
Das sind natürlich dann Vögel. Das heißt also, im Frühjahr ist es mehr oder weniger gang und gäbe, dass Vögel irgendwo aus dem Nest rausfallen oder Vögel ja in Anführungsstrichen gerettet werden. Ich sage jetzt deswegen in Anführungsstrichen gerettet, weil ja so manches Mal irgendwo ein Äster kommt und ist in der Nacht und dann haben manche Menschen Angst, dass die Äster das aus dem Nest lassen da von der Amsel und dann retten sie in Anführungsstrichen die Jungen und bringen es dann auch zu mir. Sowas habe ich tatsächlich
schon gehabt. Also aus dem Nest raus?
Ja, ja, sowas habe ich auch schon gehabt. Das ist natürlich ein furchtbarer Eingriff in die Natur. Also du mal sagen, bei aller Tierlichkeit, liebe, das machen wir leider nicht. Ein Tier braucht für das andere manchmal zum Überleben. Das ist ja so. Und dabei weiß man zum Beispiel, wenn man ans Eichkatzel denkt, als Eichkatzel ist ein Nesträuber und jeder liebt es.
Ja.
Und es ist völlig normal. Es ist nichts Schlimmes. Es ist nichts Verwerfliches dran. In der Natur ist es so. Und bevor man das nächste Mal irgendwann wieder urteilt, sollte man vielleicht überlegen, dass man manchmal über die Natur sehr hart ins Gericht geht. Nachmittags aber bedenkenlos zum Gickelbruder geht und holt sich ein halbes Gickel und lässt sich schmecken.
Da lassen wir gern von uns ein bisschen andere Standards gucken.
Genau, gell, also deswegen ist es natürlich auch schwierig. Ne?
Und wo hast denn du die alle dann, diese ganzen Zöglinge und Pechvögel im wahrsten Sinn?
Ja, die sind wirklich Pechvögel. Also die Extremzöglinge, das heißt, also die dabei wirklich so extreme Aufmerksamkeit benötigen, sind zum Beispiel ganz junge Nestlinge oder auch ganz junge Eichhörnchen, die bei was weiß ich, eine Stunde Milch brauchen oder sonst was, oder die Marder oder sowas, ja, die bleibt nichts sonst übrig, die habe ich bei mir in der Wohnung. ein Hoch auf meinen Vermieter, auf den Rudi, dass er das alles zulädt. Und natürlich auf meine Frau, weil sie ja manchmal auch mit nicht so einem guten Geruch verbunden ist, die ganze Sache. Und dann wird ihr Büro von meiner Frau umfunktioniert in eine Aufzuchtstation. Das heißt, also irgendwo zwischen dem Büro, da haben auch die ganzen kleinen Bottiche, die was drin haben. Und ich habe auch daneben mittlerweile ein Bett, ein Extrix. Da wo ich dann praktisch in der Zeit direkt bei denen schlafe, dass ich auch in der Nacht jederzeit füttern kann. Danach kommen sie natürlich, sobald wie es irgendwie geht, in größere Folieren am Bauwagen.
Und der Bauwagen ist im Wald an einem geheimen Ort.
Geheimer Ort, das soll ja auch bleiben, genau.
Genau. Und wo du ja auch die Vegel führst, ganzjährig,
genau.
Wie ich weiß.
Genau.
Und du studierst natürlich, weil wenn man ein Viech hat, dann kann man es beobachten,
genau.
Und kann man viel lernen.
Genau. Also das meiste lernt man ganz eindeutig im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, was mittlerweile bei mir jetzt ist, von den Tieren selber. Das heißt, also das Grundwissen ist natürlich super, da man da Bücher hat, das ist ja ganz klar. Ohne das kann man jetzt damit gar nichts. Und auch ein Hoch natürlich auf die ganzen Wissenschaftler, weil da kannst du Reibs auszuziehen. Aber das wirklich Wichtige, da wo ich sage, am Schluss Verhalten und das Ganze, das musst du selber für die Tiere lernen und beurteilen können.
Also bei der Orchkatzel kann ich mich erinnern, wo du schon mal da warst, hast du erzählt, dass eben viele Leute die aufnehmen und wissen gar nicht, dass man denen ihren Bauch massieren muss,
genau.
Dass überhaupt die Verdauung funktioniert. Und dann wundern sie sich, dass das Orchkatzel
genau.
Frisst und trinkt und trotzdem stirbt. Also man darf nicht jetzt einfach irgendwas mit heimnehmen und meinen, das langt. Also man muss sich schon wirklich erst einmal
natürlich.
Erkundigen, wie es geht.
Das ist auch so. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so gehe, ich weiß es. Nein. Also, da kann aber wieder irgendein Tier kommen, das will ich vielleicht noch nicht gehört haben. Und dann muss ich erst am Ende lesen und schauen, gibt es irgendwo Spezielles, was man bei dem Tier beachten muss. Und dann darf man auch nicht so hochnäsig sein, sage ich jetzt im Endeffekt, und sage, ich weiß es oder sonst was. Und wenn ich einen Greifvogel habe oder sonst was, und war es früher immer so, dass wir zum Beispiel da erkundigt haben bei einem Greifvogelpark, ne, da wo ich sage, wo einfach richtige Spezialisten haben, ne, da wo man am Anfang das hat. Mein Gott, im Laufe der Jahre hast du das natürlich dann selber und Intus ist ja ganz klar.
Ja, Erfahrung.
Ist Erfahrung, ne? Aber du musst das natürlich lernen aber wieder. Und das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, dass das Leben, wenn man aufhört, dass man lernt, dann kann man das schon komplett aufhören.
Jeder normale, intelligente Mensch lernt jeden Tag 3 Dinge dazu,
ja,
hat einmal der Straubinger Bürgermeister gesagt,
ja,
wo der Fehler passiert. Habe ich mir 30 Jahre lang gemerkt.
Ja, da hat er aber dann wahrscheinlich auch recht. Ne?
Da hat er auch recht. Aber du tust ja nicht jetzt bloß verletzte Tiere aufziehen, sondern du tust ja auch ganz viel in die Natur hinausgehen, auch in den Araberwald und tust ja. Beobachten. Wann warst du das letzte Mal draußen?
Gestern. Gestern und haben dann schon gewusst, dahin haut es nicht hin. Hey. Aber morgen natürlich dann wieder. Ne. Das ist für mich ganz enorm wichtig. Und mal ja sagen dazu, wenn ich das nicht mochte von Anfang an, das Fotografieren ist, glaube ich, das Elementarischste, was ich überhaupt jemals gemacht habe. Ohne dass ich jemals draußen in der Natur das Ganze fotografiert habe, war ich nicht der Wildwolf, wie ich jetzt bin. Und war nicht zum dritten Mal bei dir zu Gast, wo ich sehr dankbar bin drüber, weil mich auch keiner kennt hat. Das heißt also, und das hat mir auch keiner irgendwie geglaubt in der gewissen Weise. Und deswegen bin ich da natürlich schon sehr froh drüber, dass ich das angefangen habe. Und da habe ich auch sehr große Freude daran, sich in Momente festzuhalten.
Und Wolfi, kürzlich war der Jan Haft zu Gast bei mir, der Naturfilmer, den ich wirklich sehr bewundert. Und der Filme macht, du kennst das wahrscheinlich auch, da wo man wahnsinnig viel lernt. Und der hat mir erzählt, dass er seine Tieraufnahmen fast alle aus einem Tarnzelt draus macht. Hast du auch ein Tarnzelt?
Ja, ich habe tatsächlich ein Tarnzelt. Das habe ich erst gekriegt auf Weihnachten von meiner Frau. Und habe es einmal benutzt und dann gesagt zu mir, oh, das mag ich nicht. Allerdings muss man da natürlich einen riesigen Unterschied machen zwischen einem Tierfilmer wie Jan Haft, der wo es die Tiere so mit seinen, den übrigens genauso schätze wie du auch, ganz wunderbare Filme, was er macht, der Jan Haft, der wo die Filme praktisch so macht, dass die Tiere so zeugt werden, dass sie am besten völlig, völlig natürlich gezeigt werden. Das heißt also natürlich in dem Sinne, dass am besten mit allen Tieren Kontakt haben oder sonst was, eher einen ganz normalen Tagesablauf machen. Sobald bei mir natürlich ein Tier sägt, ist ja das kein normaler Tagesablauf mehr. Dann sägt so ein Mensch und dann nimmt so mit mir Kommunikation auf. Das heißt also, ich versuche eigentlich mehr oder weniger das ein bisschen zu erforschen, ist vielleicht ein wenig hochgetraben gesagt, aber wie man als Mensch selber mit den Tieren Kontakt aufnehmen kann, ohne dass sie die Angst haben, dann ist so eigentlich kein Tierfilm in dem Sinne nicht mehr. Das heißt also, natürlich macht es der Jan Haft so, dass das so ist, dass sie nicht sehen am allerbesten. Das ist ja ganz klar. Und bei mir ist es immer so, ich habe es jetzt einmal tatsächlich während der Hirschsprung das ja probiert, habe das Tanzel da gehabt und der Hirsch ist tatsächlich einer neben mir gestanden, vielleicht 15 Meter neben mir. Hat mich gerochen, also geschmeckt hat er mich, aber nicht richtig gesehen durch das Tarnzelt. Und haben es am ersten Mal in meinem Leben feststellen müssen, dass ich einen völlig durcheinander und ein bisschen aufgebrachten Rothirsch gesehen habe, der überhaupt nicht gewusst habe, wie er mit mir umgehen soll. Aha. War er eigentlich schon so ein Tarnzelt gesehen, wo ich denkt habe, was kann das sein, schmeckt er hin, aber ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe das Gleiche, ich habe kein Bild machen können. Und 3 Tage später bin ich wieder ohne Tarnung dort gewesen und habe, Bilder am Fließband gemacht, wo Rothirschen bei mir anschauen, die was auch dann ganz normal wieder weggegangen sind, haben eigentlich zurück zu den Wurzeln, haben wieder das gemacht, was ich immer mache. Das heißt also, mich in der Natur so verhalten, weil ich mir das vorstelle, dann ist das natürlich anders. Aber natürlich für Menschen bei Jan Haft oder viele andere Tierfilme völlig unpassend, weil dann...
Das ist einfach eine andere Disziplin.
Das ist eine völlig andere Disziplin. Dann schauten die an und kommunizieren mehr oder weniger mit den Augen mit dem. Ich weiß nicht, ob das etwa 45 Minuten lang im Fernsehen sehen mag.
Auch wieder wahr. Aber ich muss sagen, es ist natürlich für jemanden, der einfach Natur interessiert ist, wie jetzt einmal bestimmt viele unserer Hörer auch sind, wir wollen ja nicht das dokumentieren, wie sie die verhalten, sondern für uns ist ja das Aufregende, wenn man mal ein Viech sieht und wenn man es vielleicht einmal aus der Nähe sieht.
Genau.
Und natürlich das noch Aufregendere, wenn man weiß, das sieht man und es läuft nicht davon. Und das ist ja die Disziplin, die wo du wirklich zur Meisterschaft
Das, um das geht so. Also das heißt, es geht um das. Ich will ja nicht kreuz und quer durch die Natur rennen und Vieh aufspringen und verscheuchen. Also das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was ich möchte. Also das ist ein Schmarrn. Das heißt, also ich halte aber einen Abstand und das Wichtige in der Natur draußen ist das, dass ich niemals auf die Tiere zugehe, sondern dass die auf mich zugehen. Das heißt, also ich habe jetzt vor kurzem auch mit dem Mann ein Rothirsch da, das heißt, also er ist dann auf mich zugegangen. Und ob ein Natter kam und hat sich vorne ein bisschen aufgebaut, der hat sich vorne auf die Psaffe gestellt und hat mich da angeschaut und wollte sehen, wie ich bin, mehr oder weniger.
Das ist aber auch nicht ungefährlich, oder?
So ja, nein, das ist jetzt, gerade wenn es hochbrumpft ist, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die, nicht zur Nachahmung empfohlen, die ganze Sache. Man muss schon wissen, wie sich das Tier verhält und wie man am Schluss ein bisschen Vertrauen in sich selber haben, ob das auch funktioniert, die ganze Sache. Das ist mir ganz klar. Aber durch sowas kommen natürlich ganz besonders schöne Augenblicke zusammen und natürlich persönliche Bilder. Das heißt, das, was ich aber ganz besonders schön finde, wenn ich aber wieder ins Facebook einstelle, ein Bild, der Augenblick von heute zum Beispiel, wenn ich da, das sind ja wirkliche Augenblicke. Das heißt, also wir schauen mal uns an. Und ich habe dann relativ häufig dazu zu so ein Bild, noch ein Video, nachdem das Bild gemacht worden ist, dass ich den Menschen erzählen kann, dass das nicht gleich nach dem Bild voll davongerannt ist, sondern entweder noch stehen geblieben ist, hat mich angeschaut, kommt sogar noch näher oder geht halt langsam in die andere Richtung. Und ich habe genau das gemacht, das, was in der Natur nicht vorkommt. Und das ist nichts zu machen. Das heißt also, keine Reaktion zu zeigen auf ein Tier. Jeder Mensch sagt damit alles eine Reaktion. Das heißt also, wenn du auf etwas zugehst, du reagierst auf das Tier. Mhm. Du siehst es, gehst auf das zu. Du hebst einen Arm, du tust, ist ja egal, irgendwas, ist immer eine Reaktion. Und ich mache es eben komplett passiv und lau immer das Tier agieren. Und das haben sie halt nicht gewöhnt, mehr oder weniger, weil die kriegen eine normale Reaktion und stellen relativ schnell fest, dass erst einmal haben sie interessiert und dann stellen sie eigentlich, wenn ich so ein Tier zum Beispiel 2 oder 3 mit rief, stellen sie relativ schnell fest, oh, der wieder.
Dann kennen sie tatsächlich.
Die kennen sie dann. Das ist tatsächlich so, dass dann um zur Natter kommst dann. Also, ich weiß, das Beispiel war das vom Fuchs. Da wo ich am Schluss 50 cm für einen weggegeben bin. Also 50, 60 cm und ein Selfie mit einem gemacht. Hättest du da gesagt, ein Selfie?
Ja, ne? Selfie mit Fuchs, Wahnsinn.
Was hat man denn da auf Borisch? Helf mir schon, Edith. Ein Selbstbildnis.
Das sagt man auch,
ich weiß, Selfie. Und ja, und das sind dann schon besondere Momente.
Verzeih einmal, wie das zustande gekommen ist, dass wir uns das ein bisschen vorstellen können.
Ja, das, du musst dir das vorstellen, es ist jetzt schon mehrfach übrigens. Wir haben mit Füchsen, mit übrigens 3 verschiedene Füchse mittlerweile, die, die ich da kennt haben. Also das, mehrere waren zum Beispiel so, dass sie so einen Bock gehalten haben. Und zum Beispiel, jetzt eines von den ganz guten Beispielen war, ich sitze im Frühjahr, gerade der Schneewicke, auf dem Baumstumpf und genieße ein wenig die Sonnenstrahlen. Und so wie ich es oft einmal mache, und denke mir, ich schaue mal, was mir der Herrgott hinter uns schenkt. Und lassen wir das gut gehen mit den ersten paar Sonnenstrahlen. Und dann kommt kurz der neue Fuchs von der linken Seite, geht dort mittlerweile so daher und sitzt die vielleicht 10, 15 Meter, sind es 15 Meter gewesen sein, auch auf einem Baumstumpf, streckt sie ein bisschen und dann legt sie auf dem Baumstumpf ganz gerade hin, so wie ein Hofhund, und genießt genauso die Sonnenstrahlen wie ich auch, 15 Meter neben mir. Er schaut mich aber wieder an, ich schaue ihn an, also völlig ohne Tarnung. Und wir haben ihn schon gekannt, ich habe ihn schon 2-3 Mal gesehen, den Knaben. Ich vermute Knabe, also ich habe ihm nicht unter das Kleid geschaut, aber der hat mich dann wieder angeschaut und es waren wunderbare Momente. Ich habe also fotografiert und auch ein Video gemacht davon. Und ganz plötzlich steht er auf, schaut er so zurück, schaut her zu mir und dann denkt er, jetzt geht er. Nein, er geht nicht weg, sondern er geht zu mir her und bleibt dann ungefähr 2 oder 3 Meter vor mir stehen. Mhm. Und ja, das sind natürlich ganz spezielle Momente. Dann schauen wir uns mir praktisch gegenseitig ins Gesicht. Und er hat keine Anstalten vom Weggehen und ich natürlich auch nicht. Ich bleibe einfach da. Und ich habe aber wieder weggeschaut, auch in einem ganz klar zeigt. Ganz interessant ist auch bei sowas, dass der du zum Beispiel nicht zu viel Aufmerksamkeit geben ist. Das heißt, also es hört sich jetzt blöd, aber wenn ich jetzt zu fest anstarre und ist einmal Aufmerksamkeit bei ihm, dann kann er entweder Angst kriegen oder irgendetwas. Aber in dem Fall habe ich es so gemacht, dass ich praktisch so da, weil wenn ich mich so interessiere, ist mir jetzt du auch nicht Busch.
Butter ja nicht zu viel
ein. Genau. Und komischerweise war das für ihn gerade ein großes Interesse. Ne? Und das habe ich mehrfach gehört, weil ich gesagt habe, auch schon bei einem, wo ich dann bis auf 50 cm hingekommen bin, das heißt also eher, bis er zu mir hergekommen ist, die letzten 3 Schritte habe ich noch hingerobt zu ihm, weil ich gesprochen habe, da ist sie ganz magisch. Und dann habe ich tatsächlich das Objektiv gewechselt zu gehen von ihm, weil er das zu große Objektiv dran gehabt hat. Das heißt, ich hätte nicht fotografieren können mit mir. Hat es gewechselt, hat er mir ganz aufmerksam zugeschaut dabei. Und dann habe ich praktisch in die Kamera geschaut, so hübschere, er nicht, er hat mich auch geschaut. Und ja, sowas sind natürlich magische Momente, die was übrigens ja nicht schön mit Füchse passiert ist. Und das mit Turmfalken gehabt, mit allem, also mit sehr scheuen Tiere eigentlich. Ne?
Du hast ja ein neues Buch dabei, das heißt, der mit den Waldtieren spricht. Mhm. Da sind diese Beweisfotos tatsächlich drin, da kann man es anschauen. Und da habe ich gelesen, dass du schreibst, also eine wichtige Lektion in Sachen Höflichkeit hast du von der Wutzau gelernt.
Oh ja.
Irgendwie leben wir in einer komischen Welt, habe ich mir gerade gedacht. Weil Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten, das ist am allereinfachsten in Afrika. Da kann es jeder buchen, das kann jeder machen, der das Geld dafür hat oder ausgibt. Aber unsere heimischen Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum, das kennen die wenigsten. Aber mein heutiger Gast, der Waldwolfi, der ist ein Meister in dieser Disziplin. Und gerade hat er uns ein bisschen erzählt, wie das gehen kann, dass man zum Beispiel einen Fuchs aus nächster Nähe sieht. Und jetzt klingelt der Telefon. Ich hoffe, es hört gleich wieder auf, Wolfi.
Wird schon.
Das lassen wir jetzt einfach durchklingeln.
Ja, freilich.
Und du hast in deinem Buch geschrieben, dass eine ganz wichtige Lektion in Sachen Höflichkeit hast du ausgerechnet von einer Wildsau gelernt. Und das darf mich jetzt echt interessieren, ja, also, was dir die Wildsau dabei gebracht hat.
Ja, die Wildsau war tatsächlich ganz wichtig, aber in Verbindung gleichzeitig mit einer Rothirschkuh. Also das war ja kein Tag wie jeder andere fast schon. Ich war in einer Gegend, wo es sehr viel Rotwild gibt und da bin ich sehr gern dort. Da gibt es auch sehr viel Wild, einen großen Wildbestand. Und da habe ich eigentlich eine Rothirschkuh beobachtet. Und das Interessante war das, von der Seite aus mehr oder weniger hat man ein Knacksen gehört und ein Schäbern gehört und ein bisschen so hat sich ein bisschen was bewegt von der Seite. Sie war auf einer Lichtung und auch die Hirschkuh hat natürlich sofort Ohren gespitzt und geschaut, was kommt jetzt da. Ich habe das auch nicht gewusst, was jetzt da los ist, genauso wenig wie ich. Also ich war da praktisch ein stiller Beobachter. Also ich bin da einfach irgendwo gesessen. Ich glaube, die Kuh hat mich nicht mehr gesehen, die Hirschkuh. Also, das war also alles sehr, ich war mal ausnahmsweise da nicht voll mit drin. Und es kommt tatsächlich ein relativ derben Tempo kommt eine Wildsau raus. Aus dem Ganzen. Und die Wildsau ist da rausgegangen, aber es relativ nah bei der Hirschkuh war. Und da haben natürlich beide zuerst damit erschreckt. Die Hirschkuh ist weggesprungen und die hat dann auch so ein Bellen, also weil es ein Reh hat, aber noch viel tiefer. So, meint die. Und der geht da auf die Seite und springt die Kuh ein bisschen weg und schaut alles momentan noch voller Panik aus. Während aber die Sau praktisch kurz da schaut und die Kuh auch. Und die Sau sich gegenseitig kurz anschauen, das hat so ausgeschaut, wenn es eine Spannung war. Beide aber dann, und wie so zuerst einmal die Sau, das war das Wichtige, die Feldsau, hat die Spannung aus dem ganzen Wasser drum und hat die Augen schon mal weggedreht. Und ist dann ganz ruhig, seitlich, mit ein bisschen Abstand, Sie hat also den Abstand wieder ein bisschen erhöht zu der Kuh und hat da damit mehr oder weniger gesagt, das war jetzt ein Versehen, ich wollte jetzt da nicht sofort aus. Ich habe nicht gewusst, dass du da bist. Das ist jetzt ungefähr so, wenn du irgendjemand erschreckst und ums Eck kommst und sagst, Entschuldigung, gehst du einen Schritt zurück. Also Menschen und Tiere hören da oft gar nicht so weit auseinander. Bloß wir machen aber auch irgendetwas magisch draus, ist aber meistens gar nicht. Das heißt, also du merkst das auch nicht, dass du so erschreckt wirst. Ne? Und die Wetzau ist dann tatsächlich ganz ruhig rechts an ihr vorbeigegangen und hat dann überhaupt keine Kenntnis mehr von ihr genommen. Das heißt also, die hat so da, wie wenn es die gar nicht gab und hat damit mehr oder weniger gezeigt, entschuldige, ich wollte eigentlich gar nichts. Und dann kommt das Interessante an der ganzen Sache. Kurz nachdem, dass die gesehen hat, dass die ein sicheres Verhalten an den Tag legt, hat die Hirschkuh sofort wieder ganz ihre starre Haltung verlassen, hat sie gelockert, du hast richtig gesehen, wie locker das geworden ist, und hat das Eisen wieder angefangen, ohne auch nur einen Blick auf die Sau zu richten. Obwohl das noch relativ nahe beieinander waren, also das waren jetzt dann vielleicht noch 15, 20 Meter, das ist aber noch sehr kurz, wenn du dir überlegst. Und sie haben aber trotzdem überhaupt keine Kenntnis mehr voneinander genommen. Jetzt wird der eine oder andere sich denken, ja, ist so klar, weil Wetzau und Rothirsch, die fressen sich ja nicht gegenseitig. Ja, das stimmt schon. Aber das Gleiche passiert tatsächlich auch mit Beutegreifern. Ich habe schon sehr oft Beutegreifer gesehen, die was da irgendwo da hingehen, und wenn sie satt haben, da überhaupt kein Problem mit gewesen mit der Sache. Ich habe zum Beispiel mit zwei Füchse gesehen, die waren eindeutig, ja, vielleicht nicht ganz satt, weil da hat nämlich ein erwachsener Fuchs, ein junger Fuchs gezeigt, wenn man Mäuse fängt. Und nur ungefähr 3 oder 4 Meter davon entfernt waren Ringeltauben.
Die ja und eigentlich auch zur Beuteschema gehören.
Tauben haben gewusst, dass das jetzt eine Lektion für das Jungtier ist, um Mäuse zu fangen. Und das ist eben hochinteressant, finde ich. Wenn du das zuschaust, die haben nicht in ständiger Panik, sondern die haben festgestellt, ja, ist ja ganz klar, die machen jetzt das und passt. Die wissen also sofort, das ist ja so ein bisschen eine Etikette in der Natur, die wissen jetzt sofort mehr oder weniger, wenn man der was. Oder wenn wir die jetzt in dem Fall nicht sehen. Und das ist das Geradlinige, das, was wir natürlich auch in dem Sinne von der Natur lernen können. Und den Abstand vielleicht zu wahren manchmal, das war vielleicht nicht einmal das Schlechteste dann.
Und es ist ja alles Körpersprache. Also wir Menschen neigen ja dazu, dass wir alles übers Plappern lösen, die vom Hören besonders.
Ja, ja, gut, da geht nichts. Also das war jetzt eine ziemlich schlechte Sendung, wenn wir es nicht so lösen hatten jetzt mal.
Aber tatsächlich bei Tieren, das weiß jeder, der irgendeinen Umgang hat mit Tieren, mit Haustieren, egal welcher Art.
Genau.
Du kannst so reden, was du magst. Entscheidend ist, was deine Körpersprache vermittelt. Und ich stelle mir vor, dass bei Wildtieren vielleicht noch ausgeprägter ist.
Haargenau so, was du jetzt sagst. Und um das geht es auch im Buch drin. Und du hast also das ganz genau so gesagt. Hat. Und genau so ist es auch sein. Das wurscht ist, was du zu deinem Haustier zum Beispiel sagst. Also, das heißt also, du kannst jetzt anstatt Sitz, kannst du einmal zum Beispiel so einen Currywurst. Hey? Also, wenn du das dabei lernst, dass er sich dann hinsitzen will, dann ist ihm der Name ist ihm wurscht. Er weiß, um was das geht, der Hund. Das ist ja ganz klar, aber der Name selber, das ist Schall und Rauch für das Ganze. Ne? Und da, deswegen geht es um die Körpersprache an sich. Ne?
Und bei, bei Vögeln zum Beispiel, das hat auch jeder schon erlebt, der sich ein bisschen für die Vogelwelt interessiert. Du fährst mit dem Auto, dann hockt jetzt da ein Bussard zum Beispiel. Und dann denkst du, toll, schau dir den Bussard an. Du kannst an dem Bussard vorbeifahren, du musst ihn aber im Vorbeifahren anschauen, weil in dem Moment, wo du anhältst, ist er schon fort.
Ganz genau. Und genau da haben wir bei dem, was ich gesagt habe. Jetzt warst du aktiv. Jetzt, ausnahmsweise bleibst du damit stehen und ist trotzdem aktiv. Das heißt also, in dem Fall ist Fahren passiv, aber das Stehenbleiben aktiv. Weil das Fahren hat er kennengelernt. Er weiß, auf der Autobahn gibt es ein Schema. Von wobei, tut mir nichts. Wenn aber jetzt etwas langsamer wird, das reicht ja schon, wenn etwas langsamer wird, auch von der Straße, hast du bestimmt schon gesehen, wenn du mal probiert hast, dass du den Bus länger anschauen kannst und du fährst erst 80 und möchtest dann 60 fahren. Selbst das hört der Bus halt, übrigens ein Reh, egal was. Ein Reh, wenn am Straßenrand steht, die tut auch sofort, geht den Tee, wenn du langsamer wirst, weil sie hört, jetzt hört sich das Auto anders an und dann sagt du wirst langsamer, das ist ja völlig unangenehm, die ganze Sache. Und in dem Fall bist du aktiv in der Natur und du magst sie, du interessierst dich für sie, gibst ihr Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit kann natürlich für ihre Tiere in der Natur bedeuten, was gar nicht gut ist, weil irgendein Beutegreifer, der da sein Beutetier auch Aufmerksamkeit widmen, bevor er es im Pfann hat.
Oder auch, wenn man weit weg ist, genau. Ich habe mir auch schon oft eingebaut, dass ich einen Vogel irgendwo weiter weg sein habe. In dem Moment, wo ich mit dem Fernglas habe, fliegt er auf.
Das ist ganz genau. Du hast, das hat noch nichts anderes, weil für einen vergrößert die Augen, der sieht das sofort. Und du starrst noch mit dem ganzen Ding und du hast, also der sieht sofort, du widmest die ihm und dann ist das für die Natur tatsächlich ein riesiges Problem. Und wir hatten das nicht schon mal probiert, dass du stehen bleibst, was der Reh fotografieren willst und dann rennen, hast du Leute gesehen, die rennen dann auf die Wiese auf. Was meinen, wenn sie da ganz schnell hinrennen können, das geht natürlich gar nicht.
Ja, da haben wir keine Chance.
Da hast du überhaupt keine Chance. Nicht.
Und wohl für jeder, der sich für die Natur interessiert, wird wahrscheinlich jetzt sagen, also am einfachsten sind vermutlich Vögel zu beobachten, oder?
Ja, das ist mit Sicherheit auch richtig, bis zu einem bestimmten Punkt natürlich. Vögel sind halt allgegenwärtig. Das heißt also, die haben sich unglaublich gut angepasst. Wenn du mir anschaust, ich meine, wer sieht denn nicht vor der Haustür draußen eine Kohlmeise oder eine Blaumeise sitzen oder eine Amsel mittlerweile, die übrigens bis vor einigen Jahrzehnten noch ein extrem scheuer Waldvogel war. Die hat sich also so angepasst, dass sie jetzt gespannt hat, ja, du in der Nacht vor den Menschen ist gar nicht schlecht, ich brauche die Kitze ein wenig lebst zum Fressen. Und sie haben natürlich Vögel, wenn sie jetzt für so ja, Maus hat sich auch angepasst, dann sehen wir trotzdem nicht so oft wie ein Vogel. Ja, das ist ganz einfach. Ein Vogel hat einen großen Vorteil gegenüber uns. Er kann fliegen. Und Vögel sind nicht blöd. Das heißt, also ganz viele anpassungsfähige Vögel gingen uns, also Vögel gingen uns bis zu einem bestimmten Punkt her, weil die ja wissen, die erwischen uns sowieso nicht. Was weißt du mit den trägen Menschen? Also das ist jetzt nicht so, dass die blöd sind. Die können sich gleichzeitig ihren Vorteil natürlich auszuholen, was auch richtig ist. Und gleichzeitig wissen sie auch, ja, mein, wenn ich mir am Baum aufsitze, dann kann ich gerade machen, was ich will. Also das genau. Ist natürlich der Vorteil im Gegensatz zu einer Maus oder einer Ratte oder sonst was, die, was man da nicht so sieht, ist ja ganz klar.
Und dass es Spaß macht, weil es ja jeder, der ein Futterhäusl hat,
nein, das ist ja ganz klar.
Die Gartenvögel kommen, aber auch draußen im Wald, sage ich jetzt einmal, wenn man ein Fernglas hat, das glaube ich ist wichtig, kann man wirklich schon viel einfach beobachten, ohne dass man die Viecher auch groß stört. Und jetzt ist natürlich, sind ja irgendwie dann Beutegreifer, haben ja bestimmte Faszination.
Ganz sicher.
Das ist ja wieder was besonders Tolles dann. Und natürlich hat jeder schon mal einen Bussard von uns beobachtet oder einen Turmfalken, wenn er rüttelt. Den kann man auch ganz leicht lernen, wenn man sich nicht so gut auskennt. Sperber sieht man beim Futterhäusl tatsächlich
genau.
Ja, öfter
mal. Vor allem im Winter natürlich.
Vor allem im Winter.
Da holt er sich auch Futter.
Genau, ja, ist es so.
Ja, genau.
Das gehört auch dazu. Aber warum eigentlich hauptsächlich im Winter, Wolfe?
Ja, das ist eine ganz normale Sache, weil die meisten, weil es ja im Winter so geht, mit den meisten Vögel sich da dort wirklich ballen. Das heißt also, da muss nichts zum Fressen finden. Dann hast du natürlich eine sehr Ballung an Vögel, an so Vogelhäusl. Es gibt auch ganz viele Menschen, die dann nur im Winter futtern. Und du musst auch so sagen, im Sommer ist er dann so, selbst wenn du eine ganze Jahresfütterung hast oder sonst was, ist er das Primärziel für die meisten Vogelarten tierisches Eiweiß. Mhm. Das heißt, sie verteilen sich ja überall. Und es gibt auch dann überall tierisches Eiweiß. Sprich Larven, Insekten, Schmetterlinge, das Ganze. Das heißt, also, da ist sogar keine Ballung nicht da, dann rentiert er sich für einen Sperber natürlich auch nicht so. Wenn ich aber jetzt im Winter, da wo ich am Vogelhäusl vielleicht 40, 50 Vögel dort habe, auf einmal, ist natürlich die Chance, wenn ich mich dort nicht hinsitze, dass ich da einen guten Braten erwische, wesentlich höher. Das ist ja ganz klar. Also er ist schlau, er nimmt das auch und ist bei mir natürlich auch der Fall und ist bei mir genauso gerne ein gesehener Gast wie die Vögel am Vogelhaus. Weil ich sage, das ist auch Natur. Das, was soll ich da machen? Der Sperber ist Sperber und das ist ein Vogelfresser.
Mhm. Und frisst der aber auch Larven? Tut sich der mit so einem Glorzeichen?
Nein, nicht der Sperber. So. Ich habe jetzt Zinkvögel gemeint.
Ach so, nein. Jetzt halt
genau,
klar,
da muss ich nicht verstehen.
Nein,
der Sperber ist ein reiner Vogelfresser.
Ja, okay.
Ich habe jetzt Zinkvögel gemeint, die verteilen sich das ganze Jahr über natürlich dann woanders. Das heißt, also dann ist das Primärziel tierisches Eiweiß.
Genau.
Und im Winter hast du halt dann die ganzen Vögel am Futterhaus, zumindest die was da bleiben haben. Und die können halt dann da Kerndl fressen.
Genau. Aber eine Vogelart, muss ich sagen, also jetzt schaue ich wirklich aufmerksam, aber ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Habicht gesehen. Warum sieht man den eigentlich nicht?
Das geht nicht nur dir so, es geht die meisten Menschen so. Und die meisten Menschen, die was meinen, sie sehen sehr oft, die kennen ihn einfach nicht. Das heißt also, das ist nicht der Habicht dann. Ne? Habicht wird nicht immer sonst das Phantom des Waldes genannt. Also es ist ein ganz besonders faszinierender Ja, ein Greifvogel, den finde ich ganz besonders faszinierend in seiner Art und Weise, weil er lebt. Das ist also das ganz Versteckte. Das ist also der Habicht, der da niemals irgendwo über einen Wald drüber die ganze Zeit kreisen und umeinander schreien, also wie es der Bus auch macht. Der ist also ganz verstohlen, der sitzt irgendwo auf einem Osturten und lauert, also ein typischer Lauerjäger, wie es auch der Sperber ist. Sperber siehst du nur durch das, weil er die Vögel annimmt, so häufig im Winter. Übers Jahr übersetzen und dann auch nicht mehr so häufig. Aber der Habicht macht halt das ganze Jahr. Und der Habicht tötet schnell. Und so schnell wie er getötet hat, so schnell ist er wieder ganz still. Das heißt, also er ist komplett starr noch wieder. Du hörst und siehst nichts mehr davon. Der kommt irgendwo dahergeschossen und entweder erwischt er das, was er jetzt gerade erwischt hat. Und dann ist das in etwa wenigen Sekunden tot. Das heißt, das kann bis zur Größe, wenn er Habicht Weibel nimmt, also ein weiblicher Habicht, der kann tatsächlich einen erwachsenen Feldhasen töten. Also das ist schon ein gewaltiges Tier, wenn du das anschaust. Und vor allem ist er sehr wehrhaft, der Feldhase. Und das ist innerhalb von 20 Sekunden ist der vielleicht ungefähr, ist der schon dort, 15, 20 Sekunden ist der dort.
Und Habicht Weibel deswegen, weil die Weibel viel größer sind.
Mhm. Genau, das ist typisch in der Welt der Greifvögel, dass das weibliche Tier größer ist und das ist beim Habicht oder auch beim Sperber extrem ausgeprägt. Und das war ein männliche Tier, heißt er deswegen der Terzell. Also altes Ding ist, es ist ein Terz, ein Drittel kleiner als das Männchen.
Da
also
von daher her. Könnte ich meine, weil er so einen riesen Terz macht.
Von daher könnte es tatsächlich her, seine Dinge. Und das ist schon ganz was Besonderes. Das heißt, also er kommt, fliegt irgendwo zwischen, der kann zwischen winzig kleine Astel durchfliegen. Das heißt, also du hast einen Ostspalt, da wo ein Ost aus Gobi auseinandergeht, und die ist vielleicht nur 15 cm, 20 cm breit. Und der Habicht, der fliegt auf das zu und vorne dran fliegt der Besonz zu oder da der Besonz davon, bei euch Katzel oder sonst was. Und der fliegt da trotzdem drauf zu und klappt kurz vorher seine Flügel ein, geht da durch und tut hinten die Flügel wieder auseinander, so blitzschnell, weil es du gar nicht glauben kannst. Also gegen das ist zum Beispiel unser Bussard, der wird das wunderbar majestätisch um den Kreis, das ist da absolute lahme Schnecke dagegen. Also
ja, der macht es uns natürlich leicht.
Der macht es uns sehr leicht. Und der schreit. Ja, wunderschön, ich finde den, ist ein herrliches Tier. Von der Größe haben sie sich übrigens sehr ähnlich, von der Körpergröße selber. Ungefähr ein Kilogramm wieder, so Habicht, schwer, so in der Richtung, wenn es ein Weiberl ist. Und so haben wir beim Bussard auch vielleicht bis 1,2 Kilo. Und die Spannweite ist natürlich wesentlich größer noch vom Bussard. Die hat der Habicht ein bisschen kürzer, weil er ja ein Waldjäger ist. Mhm. Das Phantom des Waldes. Und das nicht
der darf ja hängen bleiben, wenn er so ist.
Natürlich, ganz klar. Genau, so ist
es. Ja. Aber hast du schon einen gesehen, oder?
Ja. So oft aber auch nicht. Also ganz, ganz klar, das ist nicht so, da ich sagen kann, ich habe jetzt unglaublich viele Erlebnisse mit Habichte. Ich habe wesentlich mehr Auerhühner schon gesehen, obwohl die noch seltener haben, und auch sehr scheu sind, wie den Habicht gesehen. Und das spricht wieder fürs Phantom des Waldes. Mhm. Also Chapeau vor jedem, der was sich mit sowas beschäftigt hat, und Habicht ohne Falkner, also nicht wenn der Falkner mit im Spiel ist, das gibt es quasi nicht so, aber wenn jemand sowas tatsächlich beobachtet hat schon länger oder fotografiert oder vielleicht auch gut gefilmt wird zum Thema Jan Haftert zum Beispiel wieder, da haben wir schon höchsten Respekt davor, das ist schon, da muss man schon viel Ahnung haben und vor allem sehr, sehr, sehr viel Geduld. Und ich habe auch festgestellt, bei manchen Tieren funktioniert es nicht so leicht, die Art und Weise, mit der ich mit denen ich Tiere umgehe. Das heißt, also die Art und Weise, meine ich damit, dass ich mich, dass es mich senkt, funktioniert nicht bei jedem Tier. Mhm. Das heißt, also es gibt manche Tiere, die machen das natürlich schon schwerer. Und ganz oben auf der Liste ist da eine Misere, der Habicht.
Mhm. Und aufzogen hast du auch noch nie,
oder? Nein, ich habe so viele Tiere schon gehabt. Sperber, etliche schon direkt von klein aufgezogen oder auch schon erwachsen gekriegt. Aber ich habe noch nie jemanden einen Habicht gebracht. Schauen wir mal, vielleicht irgendwann einmal. Also,
ja, man wünscht es ja kaum, weil normal, wenn es zu dir kommen, sind sie ja verletzt.
Genau, oder also ist natürlich besser, wenn sie mir keinen bringen, in dem Sinne.
Aber interessant war es schon.
Interessant war es natürlich, weil ich halt da natürlich von den Tieren selber, du lernst da von jedem Tier. Das heißt, also das Aufzügen von einem Turmfalken ist zum Beispiel etwas ganz anderes wie von einem Sperrbubi, dass sie sich von der Größe her ähneln. Und man meint, viele Menschen kennen es gar nicht auseinander, aber eher ein Wesen ist völlig unterschiedlich.
Mhm. Und weil wir gerade beim Wesen sind, also jetzt, was jeder oft sieht, sind Bussard und Krähen. Und kannst du mir erklären, was die Krähen gegen den armen Bussard haben? Bei uns ist ein Riesenbus, der wird dauernd von den Krähen attackiert. Ja. Mir tut er direkt ein bisschen leid.
Das ist hochinteressant, die ganze Sache. Also das meint natürlich nicht erst. Also es gibt mehrere Gründe für das Ganze. Ist aber nicht nur so vom Bussard und den Krähen, sondern also auch Bussard und Elstern. Die Elstern hassen da Krähen, Krähen hassen die Elstern. Erstens einmal haben wir ein relativ ähnliches Beuteschema in gewissen Maßen. Das heißt also zum Beispiel Mäuse oder sonst was. Das heißt also auch Krähen oder Elstern haben da eine große Freude dran, wenn sie einmal eine Maus erbeuten können für ein Jungtier, ist ganz klar. Natürlich ist das nächste und das wahrscheinlich größere Problem, dass der Bussard zwar einer erwachsenen Krähe nicht gefährlich wird, das heißt also, obwohl er so groß ist, aber er einfach das nicht annimmt normalerweise, das heißt, das kann er nicht, aber sehr wohl, wenn er ein Krähennest findet und die Jungen da drinnen sind und er selber ein Nest hat, dann nimmt er natürlich ganz gerne die Jungen da mit und füttert damit seine Jungen wieder. Mhm. Und das merkt sich so eine Krähe und das merkt sich besser wie viele andere Tiere, weil so einen Kreislauf gibt es ja immer. Elsternist wird ausgeraubt von der Rabenkrähe, Rabenkrähennest vom Bussard, das vom Habicht, das vom U, also es geht immer so weiter. Aber eine Krähe ist nun mal ein Rabenvogel und Rabenvögel sind hochintelligent und ob du es glaubst oder nicht, die merken sich das. Und die wissen ganz genau, wo es ist irgendwann vielleicht einmal eine Gefahr für irgendetwas. Da wo andere Tiere überhaupt nicht drüber nachdenken, die was sich denken, pff, mei, da spekulieren sie gar nicht, was in 8 Monaten ist oder in 6 Monaten. Eine Rabenkrähe oder überhaupt ein Rabenvogel ist da wesentlich intelligenter. Ist übrigens auch der Grund, vielleicht einmal ein Denkanstoß für draußen, dass die Leute mit offenen Augen sehen, dass man fast nie eine Rabenkrähe sieht, die was zusammengefahren ist vom Auto.
Ja, jetzt, wo du das sagst.
Aha. Also, die hocken da auf der Straße. Ist das schon mehr aufgefallen? Die hocken da auf der Straße. Sogar. Und die dann sogar, die öffnen da eine Walnüsse oder sonst was mit Autos. Die werfen das runter, das Auto. Aber die werden nicht zusammengefahren. Die können also die, oder fast nie, kann einmal passieren, aber die können die Geschwindigkeit besser einschätzen, die können alles besser einschätzen, währenddessen das Tauben oder Bussarde oder sonst was zuhauf voneinander liegt. Also ist schon interessant.
Also bei mir war ja auch schon mal der Professor Reichholf zu Gast bei Habe die Ehre. Ja? Und der hat schon diverse Rabenvögel aufgezogen und studiert und so. Und das auch, also der hat wahnsinnig spannende Geschichten erzählt, was er da mit Dohlen vor allem auch schon erlebt hat. Wolfgang Schreil, das war einmal der stärkste Mann Bayerns, Meister im Storheben. Mit einem Porsche ist er vorgefahren. Heute interessiert ihn das alles, glaube ich, gar nicht mehr. Jetzt ist er mit Leib und Seele der Waldwolfe. Und ich weiß, Wolfe, in deinem Leben gehört deine größte Liebe deiner Frau, der Sabine.
Genau.
Aber die Liebe zur Heimat, wo kommt die?
Ja, leider noch. Die Liebe zur Heimat und die Liebe zur Natur zum Beispiel, das ist ja für mich untrennbar. Also das ist das Gleiche. Ne? Gerade Bayern ist ganz Bayern ist ein wunderschönes Land und wir haben das. So wie es ist Bayern auch noch. Und der Bayerische Wald ist für mich, ja, wird immer in meinem Herzen ein ganz besonderes Juwel sein, das ist ganz klar. Und dazu gehört einfach die Natur dazu.
Ja, deine Natur, beschreib's einmal für jemanden, der jetzt Bodenmais nicht so gut kennt. Was zeichnet denn die Natur rund um Bodenmais aus?
Ja, es ist auf jeden Fall einmal das Urwüchsige, das Urige. Das heißt also, wenn man sich schon einmal anschaut, wie alt das der Bayerische Wald an sich ist. Das heißt also, wenn man sich da überlegt, also über 500 Millionen Jahre alt ist und das, was für die Urgebirge überhaupt auf der Welt ist, wenn man sich mal damit beschäftigt. Also schon einmal das ist für mich immer mehr Grund, wo ich sage, einen höchsten Respekt vor dem Ganzen, so wie es ist. Aber ansonsten ist es natürlich mein Heimat. Das heißt, also ich bin da drüben aufgewachsen. Wenn ich es anschaue, dass, wenn ich mir ein paar Mäuse anschaue und schaue von draußen von der Umgehungsstraße zum Beispiel und schaue einen Kirchturm an und im Hintergrund steht der große Arber. Und es ist alles mit Urwäldern, vor allem mit richtigen Wäldern und Wasserfälle. Und ich weiß, dass da sehr viele Tiere gibt, die woanders da schon ausgestorben sind oder am Aussterben sind und sich bei uns dann teilweise sogar wieder vermehren, also bei das Auerhuhn oder das Haselhuhn, dann ist das schon was ganz Besonderes, auf das, was man, glaube ich, gern stolz sein kann und auch stolz sein sollte und vielleicht auch ganz Bayern stolz drauf sein sollte, dass man so was Schönes vor der Haustür haben. Und ja, das ist einfach was Besonderes, ohne jeglichen Zweifel. Ich glaube, dass für jeden was geben ist. Und auch für jemanden, der was nicht nur die ganze Zeit in der Natur sein will. Ich glaube, da ist aber ein wenig Lebens geboten. Das heißt, da kannst du Skifahren drin. Es gibt noch einen Schnee bei uns, also Schnee ist noch da. Das muss ja woanders auch nicht mehr ganz so gegeben ist, wenn du das zum Beispiel in den Britterschacht anschaust bei uns zum Langlaufen oder was. Also selbst die Menschen haben da natürlich, was jetzt für mich natürlich nicht ganz so wichtig ist. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Ski gibt, was mich noch getrunken hat.
Im Gegenteil, du, wenn man ein bisschen Gewicht hat, werden wir immer schneller.
Ehrlich? Dann ist es auch wieder gefährlich.
Jetzt hast du in der ersten Stunde schon gesagt, es gibt eigentlich fast keinen Tag, wo du nicht einmal draußen bist im Wald. Also du bist jetzt keiner, dem wo du ein bisschen Kälten abschreckt oder vielleicht auch mal ein bisschen...
Titzen,
gell?
Also Kälten überhaupt nicht.
Was ist denn momentan, auf was tust du momentan deine Aufmerksamkeit richten? Weil man muss immer ein bisschen nach was schauen auch.
Naja.
Einfach durch spazieren gehen, das ist ja vielleicht ein bisschen zu wenig.
Ja, freilich, ist ganz klar. Ich meine, was jetzt natürlich kurz nach der Hauptzeit von der Hirschsprung, ob er noch interessant ist, ist das, dass jetzt zum Beispiel, ob er noch in den Hirschgebieten natürlich, ob er noch Bullen sechst, wo sie eine Gruppe von Mädels dabei haben. Es ist zwar kein lautes Geröhre mehr und die Bullen, also die männlichen Rothirsche, die Ballen sind immer auf einem Fleck, das ist also das ganz Spektakuläre ist vorbei, aber trotzdem siehst du immer wieder einmal noch Gruppen mit Rotwild, das was praktisch mit ihren Bullen da umeinander zeugt, und es hat auch was ganz was Besonderes, wenn ich jetzt da zum Beispiel schon einmal dran denke, vor zwei Jahren war das, glaube ich, da habe ich auch so einen Moment kurz noch festhalten können, war schon fast dunkel, da habe ich noch schön mit also Aufnahme machen können, also kein Bild, weil es schon zu dunkel war, da geht es da manchmal mit dem Film besser, und da ist wirklich einfach ein mächtiger, wunderschöner 16-jähriger Rothirsch mit seiner Gruppe an Rothirschkühe da am Waldrand noch vorbeizogen. Und dann ist er an mir vorbeizogen, ist Affe, und wo er ein bisschen weiter oben war, da war er schon, leider schon zwei Wege, dass ich noch viel machen konnte, aber da habe ich noch gehört, wie er mir dann nachgeschrien hat. Das heißt, da hat er noch mal gezeigt, da hat er seinen Röhr loslassen und hat gesagt, hey, ich bin der Chef da in dem Wald. Und das ist, da läuft es mir jetzt als Kühlenbuch. Das ist jetzt, glaube ich, zwei oder drei Jahre her. Und das ist wunderschön. Und es bleibt immer der Moment, Edith, dass die schönsten Momente die haben, die du nicht mit Geld zahlen kannst. Weil das die einzigartigen Momente sind. Aber wenn ich es mit Geld zahlen kann, dann kann sich so jeder irgendwann vielleicht mit irgendetwas machen oder sonst was. Und wenn es ein zu großer Wunsch ist, weil grob angesprochen ein Porsche, wenn es jetzt ein neuer Porsche ist oder sonst was, ja, die Leute haben auch mehr Freude an dem Porsche, und ich glaube nur ein paar Tage, denken sie dann, ach, es war schon wieder besonders recht, weil die Freude schon wieder weg ist. Ich freue mich an so einen Rothirsch, der bei mir nachgeschrien hat, noch jahrelang.
Das ist auch besonderer. Also ich glaube, es gibt viel mehr Leute, die einen Porsche haben, wie einer. Ich würde sagen können, dass es mir schon mal so eine Art...
Tausendprozentig. Und das ist das Schöne daran. Ne? Das ist, also das kriegst du nicht keiner. Ne? Solche Momente gibt es nicht. So leicht.
Also du kennst ja wahnsinnig gut aus, auch mit dem Verhalten von den Viechern, sonst sagt es ja gar nicht geht, dass du einer so nahe kommst. Und also liest du das oder wie viel liest du da und wie viel hast du wirklich aus Erfahrung, aus eigener Anschauung?
Also das Lesen war tatsächlich oder ist immer noch bei bestimmten Tieren, wenn man es bestimmen will. Also es ist nicht so, dass ich jedes einzelne Tier kenne. Es geht zum Beispiel um Vogelwild. Wenn ich jetzt irgendwo ein bisschen woanders da bin, wo ein See ist, dann gibt es so viele verschiedene Antner oder sonst was, wo du echt sagst, oh, leg mich am Arsch, was ist denn das ist für einer, was es bei uns im Bayerischen Wald gar nicht gibt. Also das ist mal jetzt dazu sagen, ne? Aber die im Bayerischen Wald, die kennst du halt dann doch alle zusammen, also im Wald drin selber. Und das hast du natürlich zuerst aus Büchern raus, ganz klar, dass du überhaupt weißt, was für ein Tier was ist, was ungefähr das Verhalten ist, das heißt also, was frisst es. Das ist auch ganz wichtig, wo brütet das Tier, das sind da schon mal ganz wichtige Grundinformationen. Das Verhalten selber, das haben wir dann über Jahre von den Tieren selber aber gesehen. Und ich habe ganz viele Sachen gesehen in meinem Leben, die was in keinem Buch nicht stehen. Die was ganz einfach nicht, ja, die was nicht da haben. Also, das hätte man nie etwas sagen können, dass jetzt zum Beispiel die Geschichte vom, ich weiß nicht, wollte es wahrscheinlich eh schon draufgeben, noch draufgeben.
Mit der Kohlmeise?
Der Kohlmeise nicht, mit dem Luchs zum Beispiel, ich glaube, da kommen wir noch später drauf.
Sind wir gleich, ja. Wurscht, wir haben hier keine Vorschriften.
Ach so, dann ist in Ordnung. Aber ich glaube, du willst draufkommen. Also, greife davor. Das sind da Sachen, die eigentlich, das steht ja in keinem Buch nicht drin. Das heißt, also, du kannst da, wer kann dir jetzt dann sagen, dass du zwei Tage hintereinander einen Luchs beobachtest aus nächster Nähe. Und einen zweiten Tag kennen wir uns schon. Das heißt, also, das Buch gibt es nicht. Das musst du selber wissen. Und wenn ich mir jetzt so die Geschichte anschaue, was haben wir schon dabei? Sagen, haben wir noch die Zeit. Ja.
Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Gut, das war so ein Tag, wo ich wirklich auf einer Waldwiese geguckt bin, am Rand von einer Waldwiese, im Wald ein bisschen drin, so 3 Meter im Wald. Und habe mich auf den Baumstumpf aufgeguckt, weil ich es so oft mache. Und schaue auf die Wiese aus und warte auf die. Ich habe mal Kamera dabei und vielleicht kommt die Psi. Es war gerade die richtige Zeit, wo man sagt, ja, es wird gesetzt. Es sind junge Rehe und weh, es sind vielleicht schon Hirschkälber da, Hosen sowieso, Feldhosen oder sonst was. Also es kann aber irgendetwas kommen. Und ich weiß, dass da viel los ist normal. Also immer viel Wildbestand. Und ich schaue also vor mir hier und sehe nie auf die Wiesasse und schaue irgendwann einmal links, noch von mir im Wald, auf. Und da sitzt ja, so jetzt mit 20 Meter von mir weg, sitzt der Luchs.
Das ist ja unglaublich.
Also ein Luchs sieht man nicht. Luchs ist extrem selten.
Das sagt jeder Ranger, ein Luchs sieht er nur auf der Kamera oder er sieht einmal Spuren.
Genau.
Als normaler Besucher hat man gar keine Chance. Aber du hast ihn echt...
Ja, ich habe ihn jetzt mittlerweile insgesamt noch 5-mal gesehen. Zweimal fotografieren können und das ist eigentlich schon ein recht guter Schnitt für das, dass man in der Natur draußen ist. Also ein freier Wildbahn natürlich, also nicht in einer Käfig.
Ja,
und ja, dann schaut er auch auf die Wiesasse. Also der sitzt auch dort, bloß nicht auf dem Baumstumpf, sondern auf der Erde und schaut auch raus. Und dann schaue ich da so auf und denke mir, dann habe ich wieder weggeschaut und denke, das kann nicht wahr sein. Also, und dann schaue ich wieder auf und er sitzt dabei und tut, dann schaut er zu mir her. Schaut mich kurz an, schaut wieder auf die Wiese. Und dann haben wir beide praktisch das Gleiche gemacht. Jeder hat die Wiese im Blick gehabt. Ich war ein Beutelmacher und er, ja, mit sich war er auch weiß, dass er bald ist. Also eigentlich war es ein Qualitätszeugnis. Da haben wir gedacht, jawohl, Respekt, dann bin ich nicht schlecht dran mit meiner Einschätzung, dass es eine gute Wiese ist. Weil wenn es der Meister persönlich auch auserkoren hat für seine Wiese, dann ist das schon mal eine schöne Sache.
Aber ein helllichten Tag.
Ja, das war am Abend. Aber da, hey, natürlich hätte ich das im Sommer, ne? Da wäre es gewesen, wie irgendwas. Also es war total hell. Also die Sonne brennt, da ist noch 2,5 Stunden Licht gehabt. Ne? Und dann hat der Bo mich hergeschaut zu mir und ich habe einen Beutel machen können, aber die Beutel haben mich dann, zuerst haben mich gefreut über die Beutel, weil dann hat er irgendwann einmal, ist er weggegangen und ist weiter rauf und ist um See gekommen. Ganz gemütlich, also völlig ruhig, gell? Völlig entspannt. Geht der da rauf, ist weggegangen. Und dann habe ich mich zuerst gefreut über Beutel und dann, wo ich daheim war, habe ich mich geärgert, weil immer im Gesicht drin ein Blatt davor war, weil es ja im Wald war. Das war also nie. Und wenn ich jetzt sowas gemacht hätte, weil ich mache das auch, dass ich mich rechts, links bewege, damit ich ein bisschen das Beutel kriege,
dann
habe ich wieder aktiv. Dann greife ich da wieder aktiv. Das mag ich nicht. Ich möchte auch am Schluss, dass das Viech normal leben kann. Und dann bin ich daheim und spekuliere, mein Gott, was ist da los? Kann ich ganz noch nicht schlafen und sage, am nächsten Tag zu meiner Frau, ich mache jetzt da wieder hin, der hat Hunger. Der ist ein Jungtier vom letzten Jahr, ist schon groß gewesen, aber also mit sich ein Jungtier vom letzten Jahr, vom Verhalten her. Da kommt jetzt Verhalten wieder, wenn man selber Erfahrung hat. Der hat Hunger und die Wiese ist optimal. Und genau die Wiese ist, und der hat, wenn er hängt, keine Beute nicht macht, oder ich weiß nicht, über Nacht, dann ist er halt wieder da. Dann hat meine Frau noch gesagt, ach, ich bin nicht. Du weißt das selber, wie groß das Revier ist.
Und wie groß ist, sagst du uns?
Ja, teilweise bis zu 300 Quadratkilometer, da wo so ein Luchs umeinander geht. Also, da hast du wirklich, also das ist ein Witz. Ne? Also 50 Quadratkilometer ist ja gar nichts für den. Also da musst du jetzt sagen, das ist schon Arsch. Ne? So, jetzt gehe ich hin, sitze mich auf den gleichen Fleck, wollte ich hier sitzen. Habe ich nicht machen müssen, weil ich mich hier sitzen wollte, habe ich den Luchs gesehen auf der anderen Seite von der Wiese, genau gegenüber von mir, am Waldrand, nicht im Wald, sondern auf der Wiese. Am Waldrand.
Wo du hingekommen bist schon?
Also da, ich bin schon durchgesessen. Also ich bin gekommen, er war schon da.
Wahnsinn.
Und genau gegenüber von mir auf der Wiese diesmal. Also nicht links von mir im Wald, sondern gegenüber von mir auf der Wiese vor dem Wald. Also ganz kurz vor dem Waldrand ist er da durchgesessen, wie ein Katzerl, wenn er daheim ein paar Katzerl hat, wie ein Katzerl auf dem Sofa, so ist er da durchgesessen, hat wieder einen Fies beobachtet.
Aber jetzt muss ich schon ganz kurz einhaken, weil du schreibst in deinem Buch, man muss sie möglichst lautlos bewegen. Mhm. Jetzt sage ich mal, wenn sie jemand so lautlos bewegen kann, dass ein Luchs sitzen bleibt. Also Respekt.
Ja, ich kann relativ stark gehen, das stimmt schon. Und das lautlos bewegen, das hat aber auch nur bis zu einem bestimmten Maße Richtigkeit. Man darf es nicht mit Schleichen zum Beispiel verwechseln. Mhm. Weil auch Schleichen war ja schon wieder etwas, was ein Tier beeindruckt, und zwar im Negativen beeindruckt. Weil Schleicher, eben bei Schleicher, der hat nichts Gutes im Schilde. Mhm.
Und der pirscht sie ja auch.
Genau, der pirscht sie auch. Ne? Aber du sollst dir jetzt nicht miteinander schreien oder was der Teufel ist. Ja, und dann war der da dort. Und ich bin dann sofort auf die Wiese rausgegangen, diesmal kurz aktiv. Und zwar aus der Wiese rausgegangen, damit ich ein schönes Beutel machen kann. Und ich glaube, wie kein Schwein, dass der schon wieder da ist. Und dann stehe ich auf der Wiese und vielleicht 40 Meter von einem entfernt, 50 Meter von einem entfernt, also nicht weit. Wenn du mir überlegst, die Straßenstempen neben der Straße sind 50 Meter jeweils, dann kann sich jemand vorstellen, das ist nicht weit, das hört sich weit an, 50 Meter, das ist gar nicht, weit, wenn ein Luchs vor dir ist. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, dann fotografiere ich. Der hat mich angeschaut, schau wieder auf Zeiten, schau wieder irgendwo, wo sie observiert hat. Also ich habe innerhalb von einiger Zeit, wo ich durchgesessen bin und gestanden bin, festgestellt, so jetzt ist es soweit, jetzt interessiert er sich für mich nicht mehr. Der hat also die Augen von mir weggetan und hat sich wieder für was anderes interessiert. Und dann haben wir gedacht, okay, dann kann ich es wagen, Und dann bin ich halt nicht geredet auf ihren Zug gegangen. Das ist für mich auch noch ein wichtiger Punkt. Das, was ich dann mache überhaupt, da kann man noch drauf kommen, was da vielleicht wichtig ist. Ich will es sagen wahrscheinlich, oder?
Nein, weil du hast es in der ersten Stunde schon erzählt, mit der, dass er das die Wildsau beigebracht hat.
Genau.
Dass man
eben nicht gerade genau aufhört zugeht. Und dann gehst du halt rechts. Ich bin nicht dann rechts an ihrem vorbeigegangen. Wie genau, du hast es jetzt genau gut, wie die Wildsau. Das ist also die Wildsau, so haben sie auch gemacht, haben gedacht, ich bin jetzt die Wildsau. Optisch gar nicht so ein schlechter Vergleich. Und bin dann einfach rechts von ihm vorbeigegangen und habe mich trotzdem ein bisschen genähert. Und er ist sitzen geblieben und ich sitzen geblieben und ich sitzen geblieben. Dann habe ich sogar noch ein Video gemacht vor über einer Minute, wo ich meine Kamera 20 Meter angezeigt habe zwischen Lux und mir. Die hat 20 Meter angezeigt, dann habe ich noch ein Video gemacht vom Lux. Da war er herschaut, wegschaut, Minuten 10, glaube ich. Dann habe ich das Video wieder ausgeschaltet, habe wieder das Fotografieren angefangen, habe noch mal ein paar Beutel gemacht und irgendwann einmal ist er aber ganz, ist gar nicht so ausgeschaut, wenn er eingestellt hat, sondern wenn es einmal ein Schutzfall geworden war, hat er sich umgedreht. Und hat mir einen Buckel noch mit zugedreht, da ist natürlich ein schönes Beutel geworden, weil man seinen Rücken gesehen hat mit den schönen Punkteln. Und hat um den Buckel um noch mal auf mich zurückgeschaut für ein paar Sekunden. Da habe ich noch ein paar Beutel machen können, dann ist er ganz gemächlich in den Wald reingegangen und dann ist er verschwunden. Mhm. Also, das ist etwas, was.
Das wirst du dein Leben lang niemals vergessen.
Niemals. Der ist im prallen Sonnenlicht gesessen. Mhm. Und das war schon wieder so extrem gute Verhältnisse, dass die Verhältnisse viel zu gut waren fürs Fotografieren. Das heißt, also die Beutel waren so überbelichtet und so überfarbig, sagen wir mal so, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben Beutel zurückbearbeiten haben müssen, damit man sie überhaupt anschauen kann. Weil die so zu knallig ausschaut, dass das gar keiner glaubt.
Mhm. Ja. Wahnsinn. Die Liebe zur Natur und die Liebe zur Heimat, hat der Waldwolfi vorhin gesagt. Das ist für ihn eigentlich ein und dasselbe. Und die Liebe zu den Wildtieren, das hört man ja bei allem, was er verzählt. Das ist lebensbestimmend in seinem Leben. Aber Wolfi, wenn ich dir so zuhöre, du hast vorhin ein paar Mal gesagt, ja gut, wenn der Sperber halt von deinen Vögeln, die wo du jeden Tag fütterst, einen halt, das gehört auch dazu. Also deine Tierliebe ist schon ein bisschen anders wie bei vielen anderen Leuten, oder?
Ja, das kann schon sein, aber ich sage jetzt einmal ganz einfach, bei allem, was wir Menschen am Kerbholz haben, ist Richten über die Natur und über die Schöpfung völlig fehl am Platz. Und wenn ich jetzt oft mit jemandem schmerzt, der dann so extrem oft mich schimpft über das, was ein Luchs ein Reh frisst oder ein Sperber oder ein Vogel holt oder sonst irgendetwas, dann, und ich weiß, dass ich den anders gar nicht umkriege, dann sage ich nur dazu, wenn du so ein reines Gewissen hast, dass du über die Natur und die Schöpfung richten kannst, dann ziehe ich voller Freude in meinen Hut vor dir. Ich vermag das nicht. Mhm. Und ich glaube, dass das mit dem alles schon gesagt ist. Richten und schimpfen über die Natur, das ist völlig viel am Platz, über alles, was es ist. Weil Tiere verhalten sich wieder so, weil sie sich verhalten. Und wenn wir Menschen uns auch noch normal verhalten würden, dann glaube ich, dann war es bei weitem nicht so schlimm auf der Welt. Weil wenn man mir hinter so Schmerzen von irgendwelchen Tieren, die man sie holt, oder die was sie irgendwie holt, und schaut dann einer einmal von denen in einen Schlachthof hin, dann glaube ich, dass das sie mit völlig anderen Augen sehen oder mit den Tiertransporten oder sonst irgendwie. Oder schauen wir schon an Weltkriege oder überhaupt Kriege, Atombomben. Oder, ach, das ist alles. Für mich ist das alles ein mäßiger Zeichen. Der Mensch hat so viel am Kerbholz, dass ich sage mal, jetzt doch mit einer Spinnerreif. Ich sage jetzt auf Bayerisch, jetzt mit einem Spinnerreif und seid wieder ein wenig normal. Und letztes geschehen die ganze Sachen, riecht es nicht über Natur. Und nimmt sie jeder an der eigenen Nosen. Ich das auch, ich bin auch kein Engel. Und versuche mich auch täglich zu verbessern und vielleicht irgendwie wieder noch ein bisschen besser zu machen.
Also sage jetzt mal, rein rational kann ich dir vollkommen folgen.
Verstehe ich.
Aber Gefühle sind halt doch manchmal was anderes.
Das ist auch völlig verständlich, finde ich auch
du
gut.
Du tust kleine Vögel aufziehen oder kleine Orchkatzel aufziehen. Mhm. Und aber auch Marder aufziehen natürlich zum Beispiel.
Natürlich.
Und jetzt hat einer von deinen... Oder ein fremder Marder, noch schlimmer, holt sich jetzt so ein kleines Orchkatzel. Kannst du da sagen,
nein.
Da habe ich jetzt viermal in der Nacht bin ich aufgestanden, aber das ist halt, das wächst dir das nicht so ans Herz, dass er das dann weh tut?
Natürlich tut es mir weh. Das habe ich nicht gesagt, dass es mir nicht weh tut. Es ist sogar so, dass ich dann, ich habe schon das eine, oder ich wollen mehrere Male im Jahr, wenn ich einen ganzen speziellen Pflegling habe, den muss ich gehen lassen, also, dass der weh abhaut. Natürlich bin ich emotional gebunden, aber ich habe nicht das Recht dazu, darüber zu richten. Das wollte ich damit sagen. Das heißt also, ja, ich kann dann heimgehen von mir aus, wenn es passiert wäre, und kann wollen. Das ist mein gutes Recht. Kann auch von mir aus schreien, so viel wie ich mag. Aber ich schreie mit Sicherheit dann nicht über den Sperber, über den Mörder oder sonst was, sondern ich schreie halt über das, was schon drum ist, was mir halt leid tut, weil ich ein Mensch bin, weil ich Emotionen zeigen kann. Und das ist auch richtig. Also. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber richten und emotional traurig zu sein, sind da zwei verschiedene Paar Stiefel.
Ja. Das heißt, also du erlaubst dir jetzt nicht auf das Viech grantig zu sein, wo den Kuhl
genau. Sondern ich erlaube mir Trauer, aber keine Wut. So haben wir es so ein bisschen. Ich glaube, das ist vielleicht das Allerbeste an dem Ganzen. Und das halte ich schon strikt auseinander, das Ganze. Das heißt also, kann ich auch und ist mir auch ganz enorm wichtig. Ich mag jedes Tier gleich da draußen im Wald. Das heißt also, ich mache jetzt keinen Unterschied zwischen einer Kreuzotter und einem Eichhörnchen zum Beispiel. Ich finde beides also faszinierend.
Das ist so nett.
Obwohl es so nett ist, ja genau. Nein, also das, aber das ist halt, ja, ich, natürlich habe ich auch meine Favoriten. Das heißt, Favoriten in dem Sinne, dass ich nicht, ich mag es jetzt am gleich. Ich schätze alle gleich, sagen wir es so. Die Wertigkeit ist für mich gleich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mörder zum Aufzügen habe, das weiß jetzt meine Frau, die Lust so, die schmunzelt jetzt bestimmt gleich wieder. Ein Mörder, wenn ich zum Aufzügen habe und wenn ich eine Frau war, dann sofort die Milch bei mir einschießen. Also ich liebe Mörderartige. Und wenn ich jetzt einen Steinmörder habe, weil letztes Jahr meine liebe Mathilde, die sie aufgezogen haben.
Mathilde und Clotilde.
Mathilde und Clotilde, genau. Und die haben sich beide völlig anders entwickelt. Also Clotilde scheue und so fort. Und Mathilde, die hat mich so geliebt, weil ich sie, ganz offensichtlich. Und das war richtig hart. Also da haben viele, viele, viele Tränen geflossen. Und ich liebe diesen Mörder.
Und auf der Rückseite von deinem Buch, der mit den Waldtieren spricht, da ist ein sehr lustiges Foto. Da wollte ich dich auch fragen, ob das jetzt irgendwie konstruiert ist oder Photoshop, komme ich alles mögliche machen. Genau. Da schaut ein Steinmarder durch ein Fotoobjektiv durch.
Ganz genau so ist.
Die steht auf dem Stativ, der Fotoapparat, und der Steinmarder hat sich auf die Hinterfüße gestellt und schaut dort durch. Ist das echt?
Das ist tatsächlich echt. Und also, wo ich diesen Verlag geschickt habe als Vorschlag für die Rückseite, haben sofort alle Ja gesagt und das machen wir und das ist super. Das ist tatsächlich so vorgekommen. Es gibt ja manchmal so Bilder, wo man das sieht, das Eichhörnchen zum Beispiel, die stehen es dann hier an der Nuss drauf und dann schaut es aus, wie wenn die es durch eine Kamera durchschauen. Und das war jetzt in der Wald, da war in der Nähe von meinem Bauwagen und die Mathilde war da. Sie ist Mathilde. Das ist mein Liebling, ja, das ist mein Glas Herzblut. Und die hat also tatsächlich da relativ lang gewohnt und mich überall besucht. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, jetzt probiere ich mich, ob ich auch so ein Beutel hinkriege, auch falls es kommt wieder. Ich weiß auch nicht, kann das auch nicht kommen. Ist ja manchmal schon dann noch 3 Tage und vorbeigeschaut wieder von mir. Und stellt das Stativ mit der Kamera so hier, habe ich sie gleich an die Wurzel so eingestellt, da sind die Wurzel, so ist, dass sie sich aufstellen kann. Ich habe ungefähr Größe eingeschätzt, für dass sie also ausschaut hat. Und haben gesagt, jetzt schauen wir mal, wie neugierig das ist und weiß, ob ich es hinlocken kann, wenn es kaum kommen wird. Ja, das war so, dass kurz nachdem wir sie aufgestellt haben, die zweite Kamera in der Hand gehabt, dann habe ich schon Nachsenhirn auf der Seite und habe gesehen, dass die zu mir kommen möchte. Rennt zu mir her, macht aber sofort einen Bogen, und da hat man die Neugierde vom Steinmarder natürlich immer an die Käufer, macht sofort einen Bogen, geht von mir weg, geht auf die Stativ hin, geht von dem Stativ praktisch von unten auf, verknuffelt einer bis da hin, und haben dann bestimmt 30 Beutel gemacht davon, und dann hat es eben bei dem einen so ausgehört, wenn es wirklich durchschaut hat,
ja,
hat dann danach sofort gespannt, oh, na ja gut, so interessant ist es doch nicht, ist dann von da weggegangen, ist zu mir hergegangen, und dann war das Beutel im Kasten. Also, ich habe weder ein Futterbrauch noch sonst was. Die hat, also Mathilde war da selber.
Genau gewusst, was du
die
willst.
War der Star. Die hat auch mich fotografiert.
Die
wollte
dir auch mal angefallen.
Genau.
Also gerade die Marder sind ja viele, die eigentlich in unserer nächsten Umgebung leben. Und trotzdem wissen wir sehr wenig drüber. Gerade hat der Waldwolf gesagt, für ihn sind alle Tiere gleich. Also natürlich gibt es Individuen, die einem besonders ans Herz wachsen. Aber im Prinzip sind alle Tiere gleich sympathisch. Die meisten von uns, wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben schon eine, die wo wir lieber mögen wie andere, obwohl wir es gar nicht kennen. Und gerade der Marder gehört wahrscheinlich bei den meisten von uns eher zu denen, wo wir die jetzt nicht unsere Lieblingstiere sind.
Ja. Sag ich
mal. Wer schon mal 100 Euro hinblättert hat, weil der Marder irgendwas im Auto angeknabbert hat. Das wird jetzt gerade nicht seine Sympathie steigern, sage ich jetzt einmal. Kannst du das eigentlich erklären, warum Marder das machen?
Ja, da gibt es also tatsächlich, also die einzige, also es gibt ein paar verschiedene Sachen, da wo es leider, ob ich wieder meinen, das kann sein oder das kann sein. Die einzige wirkliche Erklärung ist tatsächlich das, dass also die keine Freude haben an Gummi an sich, das ist ein völliger Schwachsinn. Also ich bin Marder, habe ich schon so viele Marder aufgezogen, denen ich keine Gummischläge hinlegen, weil ich mag. Das sind jetzt nicht besser wie ein Nylonseil, jetzt beispielsweise. Ne? Es ist bestimmt schon mal aufgefallen, dass wenn ich mein Auto immer vor der Haustür parke und ich fahre nie woanders dahin, dass ich keinen Marderschaden habe.
Aha, ja, das fällt die wenigsten Leute auf, weil die meisten fahren ja mit dem Auto.
Ist bei mir jetzt zum Beispiel so, wenn jetzt, ich bleibe nirgendwo über Nacht mit meinem Auto. Aha. Ich habe nie einen Mordschaden. Meine Frau fährt schon woanders dahin und bleibt da entweder bis spät in die Nacht rein, oder muss man auf Geschäftsreise oder sonst irgendwas und kommt wieder heim und plötzlich hat sie einen Mordschaden. Das heißt also, plötzlich hat der Morde, wo es jeden Tag da ist, der muss auch über mein Auto überrennen und da vorne auch gern drin ist, weil die Wärme zieht auch vom Motorraum, die findet er auch total toll. Und er tut natürlich sein Revier markieren. Mhm. Abgrenzen da drin. Jetzt fährst du aber du in ein anderes Revier und da macht der andere Mörder das ganz Gleiche. Das heißt also, auf der einen Seite ist der Hans Dieter und auf der anderen ist der Sepp, sag ich jetzt einmal. Und der geht jetzt da rein und der kommt wieder zurück, also der markiert das drüber und der andere kommt wieder zurück auf deinen Hof hin. Und dann geht der da rein und der mag das überhaupt nicht und findet das überhaupt nicht passend, dass da jetzt der andere Geruch drin ist. Versucht den zu entfernen, beißt also da auch relativ hüten rein, versucht auch den Gummi relativ schnell zu entfernen, das heißt also, er tut das in kleine Flickerl raus und tut dann seine Markierung wieder drüber. Manchmal tut er auch noch ein Häufchen drauf oder sonst irgendetwas. Mhm. Und somit hast du einen riesigen Mörderschaden mit dem Ganzen. Das sind immer diese Teile, wo auch anderen schon mit rübergegangen ist. Ja. Das heißt, also, er geht jetzt nicht da hin und sagt so, jetzt beißt er das Lambda-Sonde durch, weil er Spaß dran hat.
Genau, Lambda-Sonde, das war das Wort.
Genau. Jetzt machen wir dazu sagen, dass ein Mörder markiert ja völlig anders wie ein Hund. Mhm. Ein Mörder, wie jetzt zum Beispiel noch ein Frettchen hat, der sieht, dass ein Frettchen über etwas überschlüpft. Das heißt, also, du tust jetzt am Boot irgendeine kleine Schatulle hin. Und der Frettchen, das Mandel, das zückt eigentlich nur seinen Körper da oben drüber. Und danach spannst du, oh, der Hami hat eine Riesenspur hinterlassen. Also der zückt das mehr oder weniger drüber. Und so tut das ein Mörder über die Lambda-Sonde oben auch drüber. Es ist warm da drüben und der geht da oben drüber. Und der beißt mit Sicherheit oder hat bestimmt auch einen Zorn dort oder hat einen Zorn, wo Eisen ist. Bloß Eisen hält natürlich das Ganze nicht und da kann man auch nicht reinbeißen oder sonst was und entfernen kannst du das auch nicht. Und somit hast du natürlich da eine wesentlich höhere Chance, wenn du irgendwann aus dahin fährst, dass du dann einen Mörderschaden hast. Währenddessen, als ich keinen Mörderschaden habe, weil ich daheim auf Nacht war wieder mein Auto und spätestens sexy parken und dann ist das auch wieder erledigt, die ganze Sache.
Also die, wo brav auf die Nacht daheim bleiben?
Die haben fast nie einen Mörderschaden. Ausnahmen bestätigen tatsächlich die Regel, aber es ist wirklich selten der Fall, dass sie der eine oder andere Mörder, der drinnen einen Niesel machen möchte, was schön warm ist, der tut, und dann frisst er und dann reißt er natürlich da auch umeinander und beißt dann da auf den Gummi drauf, weil der Gummi einfach weich ist. Nicht, weil er jetzt der Gummi das Beste ist, was er so toll findet dran, weil er den gegen frisst, das ist ein Schwachsinn, sondern weil halt das einzige Weiche ist, was wir im Auto haben. Wir haben da sonst nichts, was weich ist dran.
So und jetzt gibt es ja einen Haufen so Hausmittel, was angeblich helfen sollte, also dass man Hundshaar hin tut oder... Ja. Das hilft ja dann dem noch wahrscheinlich nicht, so wie du
nein,
das beschreibst.
Oder? Also ich habe es einmal gehört, dass ein Bekannter von mir, der hat tatsächlich ein Hosengitter, ein Hasengader drunter. Das heißt also, der hat das auf einen, ja, auf so Pfeile auf da, das heißt also auf Latten auf da, hat ein Hosengitter da drauf, das ist wie wenn es ein großes Schwammersieb war, sowas in der Richtung, und hat das unten drunter da. Und über sowas gingen Mörder tatsächlich ungern drüber.
Ah, okay.
Also das, aber das so muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich der absolut schwächste Mann, um sowas zu sagen, weil ja ich mich mit sowas noch nie beschäftigt habe, weil ich mir ein Tier fernhalte. Ich bin eher einer. Ich bin eher einer, der sagt, ja, hoffentlich kommt's.
Genau. Auch wenn es der Frau vielleicht auch nicht so gefreut, wenn sie sein Auto
zahlt. Natürlich, zusammen. Die macht auch was mit mir. Also ganz klar.
Sehr lustig. Und die Mathilde, hast du vorhin gesagt, die ist ja besonders ans Herz gewachsen.
Ja.
Was ist denn das, was die an die Mörder so, dir so Freude macht?
Ein Mörder ist ein Clown von vornherein. Also das heißt, also ein Mörder ist erstens schon mal, man muss auch dazu sagen, dass ein Mörder extrem, die lieben ihren Familienbund. Das heißt also am Anfang. Die haben sehr lange bei der Mutter, bis in den nächsten Winter rein praktisch. Kurz vor dem Winter verlassen die Mutter erst. Durch das sind es natürlich auch recht emotionale Tiere, was den Verbund angeht. Das heißt also, wenn ich schnell auseinander gehe, ist natürlich ganz anders. Dann haben sie gleichzeitig eine ganz spezielle Art zum Spielen. Das heißt also, die machen da so einen Bugel, so wie jeder bei Frettchen kennt das, der macht da so einen Bugel. Und macht da dabei so.
Das ist also das praktisch.
Und das ist aber auch so, du hörst dann schon die verschiedenen Art von. Du weißt schon, wo es Aufforderung zum Spielen ist. Der macht einen Bugel, geht auf die her und kommt ein wenig seitlich, springt auf die seitlich zu. Und du weißt als Mensch, wenn du ihn lang genug kennst, was er so macht, ist, sofort wirst du reagieren sollst. Das heißt, also dann streichelt ihn hinten im Nacken und dann macht er noch einen gerissen Bugel und die haben da eine riesen Freude und gehen sofort auf die und springen auf die los. Und spinnt mit dir, ja, ich sage jetzt einmal schöner wie jeder Hund.
Und beißen tut er nicht, oder?
Das Beißen kommt tatsächlich mit der Zeit erst, aber nicht wegen dem, was sie die Beißen wollen. Sie werden immer grober. Mhm. Also der Umgang unter die Mörder ist sehr grob. Mhm. Die haben ein dickes Fell und können viel an. Sind sehr stabile Tiere. Wir haben unsere Haut, Und deswegen hast du natürlich, gerade wenn du eine Frau bist jetzt zum Beispiel, oder ein Kind, die hat natürlich noch eine wesentlich zartere Haut mit dem Ganzen, dann kannst du natürlich da relativ schnell ein paar Kratzer davonzwingen, die du eigentlich nicht haben möchtest. Mhm. Ist aber nicht böse gemeint. Solange wir es klar haben, überhaupt kein Problem. Meistens werden es tatsächlich erst so, ich sage jetzt einmal so gegen August, September, da werden die Bisse ein bisschen heftiger, da wo man dann auch manchmal sagen, hey, das ist jetzt zu viel, das passt mir nicht. Und da musst du es dann ein bisschen, es scheint langsam zurückzuhören müssen von der ganzen Sache. Ne? Mhm. Zahlen sie darüber auch. Also Mathilde hat man zum Beispiel, wo es mich das letzte Mal besucht hat, eindeutig für die Augen zeigt, dass es vorbei ist. Da war es vorher 3 Wochen nicht mehr da und dann hat es mich doch wieder besucht. Und schaut mir das an, da war sogar Sabine dabei. So, ich schaue, jetzt ist es wieder da. Ein schönes, erwachsenes Mädchen. Gut genährt, die haben gewusst, das ist alles gut, die haben alles richtig gemacht. Mhm. Und dann hat sie mich angeschaut mit Augen, die ich noch nie gesehen habe. Sie hat jetzt blöd an. Das waren ganz andere Augen, wir waren uns fremd.
Es war aus zwischen euch.
Es war aus. Die hat mich angeschaut, die haben mir ein Handy da und die hat es auch hingeschnuffelt und die haben es dann einmal ganz kurz gestreichelt, dann hat sie es zurückgezogen, hat mir gesagt, das Streicheln ist jetzt vorbei. Sie hat mich aber auch nicht gebissen, ich habe nichts da. Ne? Mhm. Hat sie dann noch umgedreht, also hat mich noch gut weit angeschaut, so, ich sage jetzt mit 10 Sekunden können langsam.
Ja, 10 Sekunden,
sehr lang. Und hat sie umgedreht und ist nie wieder gekommen. Mhm. Und dann, also sie hat sich verabschiedet und dann war sie vorbei. Und ja, war für mich...
Schön und traurig gleichzeitig,
ist schön, oder? Weil ich weiß, dass so ist richtig war, dass sie gut geht oder gut gegangen hat. Ich weiß nicht, das ist schon wieder eine Weile her jetzt. Aber natürlich ist es gleichzeitig, also gewesen, dass ich auch sehr traurig war. Ja. Mhm. Da fließen da Tränen. Da bin ich manns genug oder auch manns wenig, keine Ahnung, ist wurscht. Ich habe da kein Problem damit, dass ich sage, dass ich wein. Und das gehört auch dazu, Herrschaft sein.
Aber du freust ja auf einer Ebene, wenn jetzt die zum Beispiel der Turmfalke zum Abschied nochmal den Finger reinbeißt.
Ja, natürlich, ja, da habe ich mich gefreut. Sie haben sogar damals ein Video aufgenommen und ich hab blöd auf dem Ding, weil da hat er mich aufgezwickt. Ne? Und ich habe da einen Schreien oder sonst was. Und ich habe gesagt, ja, super, jetzt habe ich mich gebissen, das passt genau. Das heißt, also, ich habe da damit gespannt. Das ja, weil jetzt auch Freiheit. Ja, das passt doch, das ist in Ordnung.
Also, ne? Sagen wir, die erste Reaktion ist halt vielleicht von einem Menschen, der jetzt die Erfahrung auch nicht hat, dass er, ja, so ein unangbarer Teufel, was er mir jetzt alles tut. Aber das ist halt eigentlich nicht die richtige Reaktion.
Ein menschliches Ding weiß also, ich mache halt da die Menschen keinen Vorwurf, muss ich ja ganz klar. Aber ein Mensch und ein Tier ist halt normal in dem, weil es machen völlig anders. Ne? Du wirst jetzt da nicht erwarten können, dass der Turmfalke noch und sagt, jetzt muss man noch wählen und das ist so nett für dich gewesen. Das ist natürlich nicht
davon. War halt eine schöne Idee.
Das war eine schöne Idee. Das ist Walt Disney, Edith.
Das ist Walt Disney, genau. Aber wir sind BR Heimat.
Ja.
Und wir haben schon die ersten E-Mails, Wolfi, die sagen, wie heißt jetzt das Buch nochmal genauer vom Wald, Wolfi? Und wo gibt es denn das? Und wo sind da die ganzen Fotos drin? Magst du das gleich selber sagen?
Ja, sehr gerne. Das Buch ist Der mit den Waldtieren spricht, ist beim Ludwig Verlag erschienen, also Ludwig bei Heine. Und ist natürlich überall im Fachhandel erhältlich. Also du kannst es so wie online natürlich überall kaufen, also in jedem Buchhandel, was natürlich die beste Alternative war.
Genau, und ich kann als Leserin sagen, es ist wirklich, es macht Spaß zum Lesen.
Das freut mich.
Und man lernt wahnsinnig viel, also, weil du einfach die heimische Tierwelt kennst, wie, weiß ich nicht, ich kenne niemanden, der sogar kennt.
Das freut mich sehr. Ich fasse jetzt an dem Buch natürlich für mich auch was Besonderes ist. Das ist zum ersten Mal ein Buch, wo so, wir es genau vorgestellt haben. Und vielleicht, was du auch sagst für die Bilder, es ist auch zum ersten Mal bei dem Verlag so, dass 3x 18 Seiten Bilder reingekommen haben, die was wir jetzt da drinnen haben. Also es sind auch jede Menge Bilder drin, von alles, was da drin ist. Über was da geschmatzt wird oder über was geredet wird, sieht man auch dann die Bilder dazu. Zum Beispiel jetzt von der Rothirschbrunft, ein Bullen, der was brunftet. Oder auch das Verhalten, das sehr soziale Verhalten von Rotwild zum Beispiel, weil ja zum Beispiel bei Pferden der Fall ist, da wo sie sich gegenseitig am Buckel kraulen, das hast du bestimmt schon mal gesehen bei Pferden. So ein Beutel habe ich einen freien Wildbahn auch gemacht von 2 Rothirschkühe, die was das miteinander machen. Und damit man da ein bisschen Einblick holt. Und für mich ist eins ganz wichtig. Ich möchte die Menschen emotional anholen und möchte erzeugen, dass die wilden Tiere gar nicht so wild sind, wenn man es meint, und dass man mir gar nicht so weit weg kann davon und umgekehrt auch nicht, und dass ein Miteinander sehr wohl möglich ist. Und wenn da der eine oder andere das wieder zu lieben lernt, dann ist für mich alles gemacht, was sein soll, weil alles, was man liebt, macht man nicht kaputt. Und dann hat sich mein Leben auch rentiert, dann passt es.
Und wie der alte Goethe schon gesagt hat, man sieht nur, was man weiß. Und wenn man das Buch gelesen hat, dann weiß man viel mehr und dann sieht man auch viel mehr, wenn man selber aussieht.
Genau, das ist absolut richtig. Also, so soll es sein, dass man einfach das wieder wirklich bewusst wahrnimmt. So mache ich zum Beispiel auch bei meinen Wanderungen ja in Pomusterinnen. Da zeige ich ja die Leute so am Wegrand. So speziell so an, die was vorbeigängen. Die muss man jeder, die kann jeder sehen. Mhm. Aber du siehst es halt nicht, weil du es gar nicht für so wichtig empfindest.
Nein, weil man gar nicht weiß,
was du weißt gar nicht, was du das schauen musst. Und das ist ganz wichtig. Und die meisten Menschen gehen dann nach. Ich habe da Stammwanderer, die seit Jahren schon kommen, und die gehen dann nach ganz ernst und bewusster durch die Natur und entdecken da plötzlich vor der Haustür draußen ganze wahre Wunder. Und ich muss sagen, es gibt bestimmt jede Menge Menschen, die schon 3 oder 4 Mal um den Globus geflogen haben und haben eigentlich fast nichts gesehen.
Überall gewesen, nichts erlebt.
Genau so ist es. Und es gibt Menschen, die sind die wirklichen Entdecker, die 400 Meter neben der Haustür wahre Hunde erleben und wirkliche Abenteuer erleben. Und das hat also nichts mit Entfernung zum Daumen, sondern mit dem
Wachheit, genau. Mit Aufmerksamkeit,
bewusst.
Mit Hinschauen,
genau.
Bewusstsein.
Genau.
Also Wolf, ich kann nur sagen, heute hast du uns wieder so viel mitgegeben, was uns jetzt wieder aufmerksam macht und was unser eigenes Naturerleben bereichern wird, da sage ich einfach Danke.
Ich sage vielen herzlichen Dank, dass ich wieder da sein darf, Edith, und vielen Dank an die ganzen Hörer. Es war mir wieder eine ganz große Freude. Vielen Dank an BR.
Und wir wünschen dir alle miteinander, das ganze BR-Heimat-Team, dass du noch viele tolle Abenteuer erlebst, direkt vor deiner Haustür, und uns auch wieder berichtest davon. Da freuen wir uns drauf.
Danke, pfiat euch.